Hallo, ich habe heute das Vergnügen, mit Flo zu sprechen. Flo ist die Mutter und Marcel ist der Papa und beide sind die Köpfe einer vierköpfigen Familie, die sich entschieden haben, aus ihrem Haus in Buxtehude in einen Doppeldeckerbus umzuziehen, und zwar einen, der in Berlin seine Runden gemacht hat. Und Flo ist jetzt mit mir hier im Gespräch. Hallo Flo.
Hallo Henning, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf und dass ich darüber sprechen darf, was wir vorhaben, wer wir sind, wofür wir stehen und warum das Ganze überhaupt.
Ich habe zu danken. Ich finde das nämlich total aufregend und ganz, ganz spannend, dass ihr als junge Familie sagt, wir steigen jetzt mal aus. Und vor allen Dingen, mit was für einem Gefährt ihr aussteigt, das ist ja nun wirklich nicht alltäglich, das ist was ganz Besonderes. Erzähl mir doch mal ganz kurz, wie bist du denn überhaupt zum Campen gekommen?
Wie bin ich zum Campen gekommen?
Ja, gibt es da eine Historie, gibt es da die Familie oder wie kamst du auf die Idee?
Nee, gar nicht. Also erstmal eine sehr überraschende Frage. Die hat mir so noch niemand gestellt und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich war noch nie in meinem Leben campen. Das fing eigentlich alles so ein bisschen 2017 an. Da habe ich eine Dokumentation gesehen von Expedition Happiness und die haben sich halt einen amerikanischen Bus ausgebaut und sind damit halt campen gefahren. Und dann dachte ich mir halt einfach nur so in meinem jugendlichen Leichtsinn, ja cool, mache ich auch irgendwann.
Ja.
Und dann bin ich halt ungeplant schwanger geworden und dann lagen die Prioritäten erstmal woanders. Aber es gibt keine Vorgeschichte quasi.
Okay, und dein Mann, ist der irgendwie in einer Camper-Familie groß geworden oder hat selber da so eine Leidenschaft?
Nö, gar nicht.
Auch nicht. Aber Auto fahrt ihr zusammen?
Ja, wir lieben Autofahren. Über alles. Also unsere große Tochter auch total. Wir sind gerne unterwegs.
Ja. So, und dann habt ihr, du sagst 2017 hast du diese Doku gesehen und ich kenne das auch, wenn man so inspiriert wird durch so Filme oder Dokumentation. Und ich meine, von einer Dokumentation hin zur Entscheidung, dass du denn jetzt oder dass ihr jetzt auch losfahren wollt, ist ja noch ein weiter Weg. Was war denn so der ausschlaggebende Faktor, dass ihr euch jetzt an die Umsetzung macht?
Ja, wir sind im Januar diesen Jahres hier nach Buxtehude gezogen und wir haben gedacht, wir sind im Paradies angekommen. Also super, super ländlich, total abgeschieden von der restlichen Welt irgendwie. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wären wir hier so in einer anderen Welt. Wunder, wunderschön, sehr, sehr grün, ländlich, alles so, wie wir es uns immer erwünscht haben. Und im Juli diesen Jahres haben wir eine Eigenbedarfskündigung bekommen, womit wir keinstenfalls gerechnet haben. Wir haben dieses Haus hier von Januar bis Mai renoviert.
Oh nein.
Haben 5.000 Euro hier reingesteckt, Eigenkapital. Und dann kam im Juli die Eigenbedarfskündigung. Und ja, meine Tochter hat erstmal tierisch angefangen zu weinen, Wir wollten hier eigentlich Pferde haben. Als wir uns das Haus hier nämlich angesehen haben, haben wir kommuniziert, wir möchten gerne Pferde haben und uns wurde gesagt, das wäre alles möglich. Wir uns also tatsächlich auch schon Pferde angeguckt. Es kam anders. Und dann haben wir gedacht, gut, dann müssen wir umdisponieren und müssen uns überlegen, wohin mit uns und wie soll es weitergehen. Der Wohnungsmarkt aktuell gibt nicht besonders viel her. Und dann kam mir die Idee, okay, wir sind jetzt so oft umgezogen in den letzten Jahren. Meine 5-jährige Tochter ist schon 4-mal umgezogen. Und sie hat auch schon des Öfteren gesagt, sie hat keine Lust mehr, sich jedes Mal an ein neues Haus zu binden, weil jedes Mal ihre Sachen in Kartons zu packen und wieder auszuräumen, das bereitet ihr keine Freude. Und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen irgendwie ein Zuhause, was uns niemand wegnehmen kann, was immer bei uns bleibt und womit wir bestenfalls auch noch unterwegs sein können. So, und dann gibt es natürlich Leute, die leben in einem Hausboot oder gehen irgendwie nur zelten. Also es gibt ja die verrücktesten Ideen, die alle auf ihre Art und Weise sicherlich wunderschön sind. Aber jedenfalls kam mir dann halt wieder diese Dokumentation in den Sinn mit diesem ausgebauten Bus. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt oder nie, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht.
Ja, das ist sehr
Ja, und dann,
weise, was du da sagst, sehr weise.
sind wir Hamburg-Mochfleth gefahren, haben uns da bei einem Bushändler zwei Doppeldeckerbusse angeschaut und mein Mann fand tatsächlich den anderen Bus besser, aus unerfindlichen Gründen, die ich als Ehefrau nicht nachvollziehen kann. Ich fand den anderen Bus besser. Und es gibt ja so ein Sprichwort, wenn die Ehefrau glücklich ist, ist der Mann auch glücklich. Also haben wir uns für den Bus entschieden, den ich toll fand.
Ja, dein Mann, der Marcel scheint auch sehr weise zu sein. Happy Wife, Happy Life, haben wir auch schon mal gehört. Ja, da passt da was dran. Aber jetzt, Moment mal, den Schritt müssen wir jetzt nochmal zurückgehen. Doppeldeckerbus, also ich meine, großes Wohnmobil, 7 Meter, 8 Meter, keine Ahnung, LKW-Basis. Aber Doppeldeckerbus, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Naja, also, wir haben ja aktuell zwei Kinder, zwei Töchter, die sind 5 und 2. Und wir möchten aber noch in naher Zukunft zwei weitere Kinder haben. Und dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt stellen wir uns nur mal so im Kopf vor, wie wir als sechsköpfige Familie in so einem kleinen Wohnmobil durch die Welt schippern. Irgendwie fühlt sich das für uns nicht so schön an. Natürlich gibt es mit Sicherheit Familien, die fühlen sich darin wohl. Aber wir mögen einfaches gerne mit viel Platz. Und von 160 Quadratmeter auf die Fläche eines Doppeldeckerbusses ist ja trotzdem eine enorme Reduzierung. Also wir werden uns eigentlich vom gesamten Hausstand trennen müssen. Ja,
Yes.
und deswegen Doppeldeckerbus. Also wir wollen halt einfach für vier Kinder Platz haben und ich liebe es zu kochen. Also meine Küche wird irgendwie die komplette untere Etage einnehmen. Und deswegen, ja, gab es da eigentlich gar keinen anderen Plan B irgendwie.
Ist das herrlich? Ich finde das cool. Also ganz ehrlich, ich bin schon ein bisschen rumgekommen und habe auch verschiedene so Konzepte gesehen. Und es ist ja dann häufig, wenn es sehr groß wird, eher so eine LKW-Basis. Aber der Doppeldeckerbus, der ist mir nur bei ganz wenigen Events untergekommen. Aber da gibt es durchaus ja auch bestimmt eine kleine Community, die damit unterwegs ist. Aber jetzt mal die Frage. Ich meine, ihr seid von Haus zu Haus, wolltet euch jetzt auf dem Land irgendwie niederlassen. Gab es denn Reaktionen aus deinem Freundeskreis oder von euren Eltern, die gesagt haben, was macht ihr da? Wie war die Reaktion?
Wir treffen grundsätzlich auf sehr viel Bestärkung und Zuspruch und Begeisterung. Innerhalb unserer Familie wird es eigentlich eher neutral betrachtet. Unsere Freunde stehen total hinter uns. Die kennen uns aber auch genau für solche verrückte Aktionen. Was ich aber beobachte, ist natürlich Social Media. Also da gibt es jede Menge Menschen, die Kritik ausüben, die das vielleicht noch nicht so gut nachvollziehen können, die vielleicht unsere Beweggründe noch nicht so nachvollziehen können und die eventuell auch in ihrem Weltbild oder in ihrer Denkweise noch etwas eingeschränkt sind. Und ich möchte einfach zusehen, dass ich möglichst viele Menschen damit berühren kann und auch einladen kann, sich dafür zu öffnen, die Perspektiven zu erweitern, also das Perspektivfeld zu erweitern und sich auch für alternative Lebensweisen zu öffnen. Denn ich glaube, Menschen brauchen immer so ein paar Impressionen, bis sie sich für gewisse Dinge öffnen können. Und wenn es mutige Menschen gibt, die einfach verrückte Dinge tun, dann sind diese verrückten Dinge irgendwann gar nicht mehr so verrückt, sondern mehr die Normalität.
Eine Missionarin auf ihrem Weg, den Menschen das Leben im Doppeldeckerbus schmackhaft zu machen, finde ich sehr sympathisch. Also ich muss aber jetzt auch noch mal nachfragen, weil du sagst große Küche und so ein Doppeldeckerbus ist ja, da könnte man ja auch Tischtennis drin spielen oder eine Bar oben machen und damit Geld verdienen. Sag mal, wie wollt ihr den aufbauen? Erklär mir mal, wenn ich bei euch reinkomme, habt ihr vorne eine Tür, hinten eine Tür, legt ihr eine still? Wo ist die Treppe und wie wollt ihr da leben?
Okay, also machen wir mal eine bildliche Reise, schließen alle die Augen, stellen uns das mal vor. Erstmal stehen wir vor einem 4 Meter hohen Geschoss, der damals in Berlin in einer gelben Lackierung durch Berlin gefahren ist und dann ins Emsland gezogen ist in einer weißen Farbe. So, wir stehen also vor diesem 4 Meter hohen Geschoss, 2,55 Meter, glaube ich, breit, gehen in den Bus rein, stehen neben dem Fahrersitz sozusagen, und dann soll neben dem Fahrersitz eine wunderschöne Schuhkommode Platz finden, denn Türen auf, Schuhe aus, ich habe keine Lust, dreckigen Kinderschuhen hinterher zu putzen.
Kenne ich.
Und hinter der Garderobe, hinter dem Schuhschrank folgt dann direkt die Küche. Natürlich mache ich da keine Abstriche. Es wird einen Kühlschrank geben, es wird einen Tiefkühlschrank geben, es wird eine Geschirrspülmaschine geben. Das ist das Wichtigste in einem Haushalt mit Kindern. Dann wird es eine Küchenspüle geben und gegenüberliegend von der Küche wird das Badezimmer sein. Also eine ganz normale Dusche, eine Trockentrenntoilette und ein Waschtrockner. Waschtrockner deswegen, weil wenn wir mal uns dazu entscheiden sollten, in eine kalte Region zu fahren, möchte ich die Möglichkeit haben, die Wäsche ordentlich trocknen zu lassen, weil bei eisigen Temperaturen wird die draußen nicht trocken. Der Bus hat drei Achsen und drei Türen sozusagen. Die Türen sind immer Doppelflügeltüren sozusagen. Und die Küche, die wird vor der zweiten Tür sein. Das heißt, wenn ich dann an meinem Induktionskochfeld stehe und die Tür öffne, könnte ich mir sozusagen eine halbe Outdoor-Küche bauen, was ich persönlich als Küchenliebhaberin ja total geil finde. Und
Cool.
zwischen der zweiten und der dritten Tür sozusagen, also dort, wo sich die zweite und die dritte Achse befindet, da kommen dann die großen Wassertanks hin. Bei den großen Wassertanks muss man beachten, dass auf beiden Seiten die gleiche Gewichtsverlagerung ist. Das heißt, die Tanks, die auf der rechten Seite sein werden, müssen auf der linken Seite genauso groß sein und im besten Fall auch gleich befüllt sein. Und dann ist ganz hinten bei der dritten Tür quasi noch eine zweite Treppe. Ach so, das hatte ich gar nicht erwähnt. Weil hinterm Fahrersitz vorne ist eine Treppe und hinten im Fahrzeug ist noch eine zweite Treppe. Was ich auch ganz gut finde, aus Brandschutzgründen, ich glaube, das wünscht sich kein Wohnmobilfahrer, dass es mal im Gefährt brennt,
Oh, bitte
aber
nicht, ja.
falls es mal vorkommen sollte, haben wir zwei Rettungswege und das finde ich ganz toll, weil so eine Scheibe einschlagen kostet ordentlich Geld. Eine Scheibe liegt bei 2.500 Euro.
Du hast auch schon wieder an alles gedacht, merke ich gerade. Okay. Aber wir gehen davon aus, dass das alles tipptopp bleibt, dass eure Füllstandanzeige in beiden, sowohl Grau- als auch Frischwassertank, immer funktioniert, damit ihr da nicht mit einem Ohr im Sand um die Kurve fahrt. Jetzt hat aber noch keiner eurer Kinder gesessen und irgendwie so ein Dreipunktgurt angelegt. Wo sitzen die denn?
Die sitzen oben, genau. Also oben kommt das Schlafzimmer hin
Ja.
und vorne vor der Frontscheibe, also über dem Fahrer sozusagen,
Ja.
da kommen dann sechs Sitzplätze mit einem Esstisch hin. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als würde man in einem ICE sitzen,
Ja.
mit so einem richtig schönen großen Esstisch in der ersten Reihe mit einem
Okay.
Panorama.
Und das macht ihr so, dass man, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem ist das ja auch der Premium-Platz, ne? Also jeder möchte im Doppeldeckerbus oben sitzen und vorne aus der Scheibe gucken. Aber dann sitzt dein Mann oder im Zweifel dann auch du unten immer allein und alle sitzen oben. Da ist man doch ein bisschen einsam da unten, oder findest du nicht?
Nee, finde ich überhaupt nicht, weil mein Mann hatte gestern seine erste Fahrstunde
Ja.
und ist direkt 3 Stunden durchgefahren und sicherlich zählt in diesem Bereich Learning by Doing und irgendwann wird man sicher beim Fahren. Aber wir brauchen wirklich absolute Totenstille im Bus. Die ersten, ja, weiß ich nicht, so die ersten Kilometer werden wir uns über Ruhe freuen.
Ja.
Und dann können wir uns ja auch abwechseln, ne?
Ja.
Also er macht jetzt gerade den Führerschein und ist im Dezember fertig und ich fange im Januar an. Und ich finde das eigentlich eine ganz schöne Vorstellung, oder finden wir beide tatsächlich, wir sind da einer Meinung, dass sich einer auf das Straßengeschehen konzentrieren kann und auf das Fahren und der andere betüdelt oben die Kinder.
Ja, es gibt ja auch nicht ohne Grund in Linienbussen auch immer den Aufkleber, bitte sprechen Sie nicht mit dem Fahrer während der Fahrt.
Ja.
Und das, oder Fahrerin. Das ist ja auch, hat ja auch alles seine Berechtigung. Okay, Führerschein, spannendes Thema. Was für einen Führerschein macht man denn da? Den YZ oder wie heißt der Busführerschein?
Busführerschein wäre der D-Führerschein, aber wir machen ganz bewusst den C-Führerschein, denn viele Menschen denken, ach ja, die kaufen sich einen Doppeldeckerbus, dann brauchen sie auch den D-Führerschein,
Ja.
aber den D-Führerschein benötigt man nur, wenn man eine gewerbliche Personenbeförderung durchführen möchte und das wollen wir ja gar nicht.
Ja.
A, haben wir kein Gewerbe, beziehungsweise zumindest nicht für den Bus. Ich bin zwar selbstständig, aber das hat nichts mit dem Bus zu tun. Und B, wollen wir ja keine Personenbeförderung durchführen. Also klar, die Kinder werden dabei sein, aber das ist keine anerkannte Personenbeförderung oder so. Und deswegen brauchen wir anhand der Größe und des Gewichtes halt den LKW-Führerschein tatsächlich.
Okay.
Und klar, der Fahrschul-LKW ist Hightech modern, also das ist auf dem neuesten Stand, haben nicht mal Außenspiegel. Das wird natürlich noch mal eine Umgewöhnung von so einem Hightech-LKW zu unserem 2009 Doppeldeckerbus. Aber gut, wir sind ja lernbereit und das wird schon.
Ach du.
Irgendwie wird sich der Bus bewegen.
Ja, und im Zweifel kann ja so bei so einem analogen Bus dann auch kein Helferlein kaputt gehen. Und am Ende des Tages, so ein Spiegel kann man einklappen, den muss man dann nicht teuer reparieren. Also, das hat ja auch seinen Charme, ne? Also, aber kann ich mir gut vorstellen, in so einem Hightech-LKW zu lernen. Aber das kostet, ich meine, ist ja gerade so ein bisschen durch die Medien gegangen, dass gesagt wurde, die Führerscheine sind zu teuer. Darf ich mal so indiskret sein und fragen, was euch das kostet, so einen Führerschein zu machen?
Ja, also ein LKW-Führerschein liegt so zwischen 3.000 und 4.000 Euro je Person.
Okay.
Aber was ich wiederum sehr, sehr spannend finde, du brauchst weniger Fahrstunden für einen LKW-Führerschein als für einen Autoführerschein. Es gibt vielleicht ein paar Leute, die brauchen viele Fahrstunden für LKW, aber alleine die Pflichtstundenaufteilung ist niedriger angesetzt als beim Autoführerschein. Das finde ich spannend, weil ich habe halt gedacht, der Führerschein wird um einiges kompakter sein beim LKW-Führerschein. Aber dem ist nicht so. Und auch diese Fahrschul-App, die hält sich im Umfang viel, viel geringer als bei einem Autoführerschein. Aber dafür sind die Fragen echt, die haben schon in sich.
Ja.
Also da muss man dann irgendwelche technischen Fragen beantworten. Die gehen halt davon aus, dass man schwere Güter transportiert und so, ne? Und dann muss man halt wissen, was für Stecker man da stecken muss und hast du nicht gesehen. Da muss man schon gut lernen, auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Aber nicht, dass jetzt da draußen jemand auf die schlaue Idee kommt, ich mache nur den LKW-Führerschein. Ich glaube, den sattelt man noch oben drauf, oder? Den kann man nicht als einzelständigen oder eigenständigen Führerschein machen und so vielleicht noch Geld und Zeit sparen, oder?
Das verstehe ich nicht.
Nee, ich glaube, man muss erstmal den PKW-Führerschein haben und dann macht man den LKW oben drauf.
Ich glaube ja.
Ja, das meine ich, weil sonst wäre das ja eine tolle Lücke. Dann würden ja alle einen LKW-Führerschein machen und dann einen PKW fahren.
Vielleicht
Okay.
ist es auch deswegen vom Umfang niedriger, weil man halt erstmal diesen PKW-Führerschein braucht. Das kann durchaus
Das
möglich
glaube
sein.
ich, das wird so sein, dass du so eine technische Expertise obendrauf sattelst und dann vor allen Dingen auch das Rangieren mit so einem größeren Fahrzeug. Ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber kommen wir mal zu dem Fahrzeug nochmal. Wir waren ja noch gar nicht oben angekommen. Wie sieht's denn oben aus? Was macht ihr oben oder was plant ihr oben? Außer der Sitzgruppe mit dem super Panoramablick vorne.
Ja, da wird ein riesengroßes Bett einziehen. Haltet euch fest, 8 mal 2 Meter.
Geil.
Weil wir wollen halt 4 Kinder haben, so, und dann noch 2 Erwachsene, sind wir schon bei 6 Leuten. Wenn jeder 1 Meter Platz hat, ist er schon ziemlich eng berechnet, weil Kinder liegen prinzipiell immer quer. Deswegen denken wir, für eine 6-köpfige Familie ist 8 Meter gar nicht so viel, aber wenn da jetzt so ein 2-köpfiges Pärchen auf dem Sofa sitzt und sich den Podcast anhört, denkt es sich vielleicht, oh, 8 Meter. Aber ja, mit Familie und Anhang muss man einfach in größeren Dimensionen denken und planen. Und unterm Bett wird nämlich Staufläche sein, weil unten werden wir kaum Staufläche haben aufgrund der großen Wassertanks. Und deswegen versuchen wir halt möglichst viel Stauraum und Lagerfläche halt im Oberdeck finden zu
Ja,
können.
cool. Okay, gut. Also große Familienwelt oben, unten Versorgung und auch Dusche und Fahrstand. Das klingt doch nach einem Plan. Wunderbar. Aber jetzt erzähl mir mal, so ein Bus, ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit wieder mit einem Linienbus gefahren. Da ist ja fast nichts drin. Welche Herausforderungen kommen da auf euch zu, wenn ihr das Ding ausbaut? Wo seid ihr gerade?
Da ist ja fast nichts drinne. Ja.
Also mal abgesehen von ganz, ganz vielen Sitzen, die man nicht braucht, aber ich sag
Ja.
mal Dämmung, solche Geschichten, viel Fenster will man ja vielleicht auch nicht überall haben, ne?
Doch, unbedingt. Also,
Okay.
bei mir bleiben alle Fenster drinne, weil ich liebe das, mich in einem Fahrzeug zu befinden und das Gefühl zu haben, ich bin eigentlich nicht in einem Fahrzeug. Ich mag das, diese Weitsicht zu haben und nicht irgendwie vor einer Stahlblechplatte zu stehen. Weil manche Busausbauer haben das auch so gemacht, dass sie viele Fenster rausgenommen haben, um dann beispielsweise hohe Schränke einbauen zu können, anstatt so eine Fensterfront zubauen zu müssen. Die haben also das Fenster rausgenommen, haben da ein Blech vorgemacht und konnten dann schön große, deckenhohe Schränke einbauen. Das möchten wir aber nicht. Wir möchten ganz viel Licht in unserem Bus haben, lassen alle Fenster drinne. Und was haben wir also bisher gemacht, um zu deiner Frage zu kommen? Wir haben erstmal 83 Sitze rausgebaut. Alle Haltestangen, wo diese Stoppknöpfe dran waren, dann haben wir die Decken abgebaut. Und jetzt gerade die Innenverkleidung haben wir auch noch abgemacht. Und jetzt gerade sind wir dabei, die Glasfaserverkleidung abzumachen. Also wir haben jetzt zwei Treppen, eine vorne hinterm Fahrersitz und eine hinten. Und die sind mit so riesengroßen, robusten, stabilen Glasfaserverkleidungen verdeckt. Das rauszukloppen, wir hätten niemals gedacht, dass das so eine Arbeit wird. Nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Wir haben drei sehr stark bemuskelte Freunde. Das sind so richtige Gymschränke. Und die haben da stundenlang dran rumgekloppt mit einer Stichsäge, mit einer Kettensäge, mit einer Flex, mit Brecheisen, mit eigener Körperkraft. Und da tut sich einfach fast gar nichts. Da muss man so eine Full-Face-Maske tragen, so eine Vollgesicht. Maske mit Atemfiltern und sich auch noch so einen Ganzkörperanzug anziehen, weil wenn diese Glasfaserspäne auf die Haut kommt, das juckt wie verrückt. Also das ist richtige Mistearbeit. Und damit sind wir immer noch nicht fertig. Wir ruckeln da seit 3 Wochen dran rum und es kam schon ab und zu der Gedanke, ob wir die Scheiße einfach drinnen lassen sollen. Aber wollen wir nicht. Wir wollen das alles schön mit Holz verkleiden. Und ja, mal schauen, wann wir damit fertig sind. Es ist eine riesengroße Arbeit. Und wenn das alles fertig ist, dann geht's ans Rost wegmachen.
Ja, das sollte man ja auch tun. Aber erzähl mir mal, ihr habt drei super starke Freunde, aber habt ihr denn selber, sagen wir mal, bist du Tischlerin und ist dein Mann irgendwie Innenarchitekt oder wie ergänzt ihr euch da, was die Ausbauten angeht?
Also mein Mann ist erstmal Elektroniker für Betriebs- und Industrietechnik seit, boah, er ist jetzt 33. Ich glaube, der macht das schon seit 15 Jahren. Also ist erst die Ausbildung und dann halt ins Berufsleben rein. Und ich bin ja gelernte Einzelhandelskauffrau und habe mich jetzt die letzten 5 Jahre noch weiterbilden lassen zur Birthkeeperin und Breastkeeperin. Also ich begleite Frauen während Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, all diesen Frauenthemen halt irgendwie. Und wir beide sind eigentlich überhaupt nicht handwerklich. Also klar, er ist Elektroniker, er hat so ein paar Grundkenntnisse, aber alles, was so mit Tischlertätigkeiten zu tun hat und so, das ist alles Neuland für uns. Und ich gebe auch offen und ehrlich zu, ich oute mich hier in dem Podcast tatsächlich. Ich habe gar keine Ahnung von Handwerk. Also mein Mann musste mir halt erstmal beibringen, was ein Spannungsprüfer ist und dass es nicht Glühbirne heißt, weil es keine Birne ist und dass es ja auch einen Spitzschraubendreher und einen Kreuzschraubendreher gibt und solche Späßchen. Ja, also er macht das Handwerkliche im Bus, do-it-yourself-mäßig und ich helfe ihm auch, aber ich mache eigentlich viel mehr so alles drumherum. Also ich liebe es zu reden, ich liebe es zu schreiben, ich liebe es zu planen, zu organisieren. Ich telefoniere mit den Werkstätten, ich schreibe die E-Mails an die Redakteure, ich suche die ganzen Ersatzteile im Internet raus, ich gucke mir an, wie soll der Bus ausgebaut werden, suche die Materialien raus. Das mache ich halt alles, weil da hat er keinen Bock drauf. Also wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Er macht das, worauf ich keine Lust habe, und ich mache das, worauf er keine Lust hat.
Klingt super. So muss es sein. Und dass man sich dann immer wieder findet und an einem Strang zieht, ist doch hervorragend. Super. Ich kenne mich jetzt mit Bussen nicht so gut aus. Schon gar nicht mit also mit Bussen vielleicht schon, aber mit einem Doppeldeckerbus nicht. Wie ist denn das mit der Abnahme TÜV und solchen Regeln? Gibt es da irgendwas, was ihr berücksichtigen müsst? Habt ihr da einen TÜVer auch im Bekanntenkreis oder schon angesteuert oder ist der Innenausbau egal?
Nee, also ja, wir haben zwei Freunde, die arbeiten beim TÜV, und es ist nicht egal. Jede Menge Auflagen, Richtlinien und Vorgaben, die wir einhalten müssen. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die sagen, alles über 12 Meter wird nicht als Wohnmobil zugelassen. Und prinzipiell ist das so eine Graustufe, die man mit Ja und Nein beantworten kann. Denn es gibt ja eine sogenannte Sondergenehmigungsregel. Ich glaube, das ist Straßenverkehrsparagraf 70 oder wie man das ausspricht. Bitte nagelt mich nicht darauf fest. Auf jeden Fall ist die korrekte Zahl 70. Kann man sicherlich nachrecherchieren bei Google. Und die besagt, dass Sonderabnahmen eben möglich sind, wenn das Fahrzeug in einem technisch guten zugelassenen Bereich ist und alle Kriterien erfüllt. Das bedeutet, es muss halt einfach verkehrssicher sein. Alle Einbauten müssen mit Hauptträgern verbunden sein, dass nichts lose rumfliegen kann. Alle Schubläden, alle Klappen, die irgendwie aufgehen können, müssen fest verschlossen sein. Es darf keine Brandgefahr bestehen. Das heißt, wenn man sich für ein Gas immer eine Gasprüfung durchgeführt werden, wir wollen Gas abbauen, das fällt in unserem Fall also weg. Dann ist Brandschutz ganz wichtig. Alle Holzmaterialien sollten bestenfalls mit einem B1-Lack versehen werden. Das ist quasi so ein Brandschutzlack einfach. Dann müssen natürlich auch Feuerlöschdecken und Feuerlöscher vorhanden sein, die aber auch immer regelmäßig gewartet und geprüft werden. Also die brauchen immer diese aktuelle Plakette. Dann gibt es eine Anschnallpflicht. Das heißt, man kann da auch nicht irgendwelche Sitze einbauen. Das müssen ganz konkrete Sitze sein, die für Wohnmobile zugelassen sind. Alle Insassen müssen dauerhaft angeschnallt sein. Beim Fahrersitz zum Beispiel ist es wichtig, dass es ein fahrzeugzugelassener Fahrersitz ist. Da muss man also auch ganz konkret gucken, welchen Fahrersitz darf ich überhaupt in dieses Modell einbauen. Unser Bus hat nämlich aktuell kein Fahrergurt. Damals gab es da noch andere Regelungen, dass im Linienverkehr nicht immer unbedingt zwingend eine Gurtpflicht besteht. Mittlerweile ist das, glaube ich, anders. Deswegen haben wir uns schon einen neuen Sitz bestellt. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man beachten muss. Manchmal muss man auch noch zu einem Crashtest gehen. Ja, all diese Dinge halt. Und auch unheimlich wichtig ist, sind die Achsenverteilungen, ne? Also man muss halt wirklich schauen, dass jede Achse nur so stark belastet ist, wie es zugelassen ist. Und das Gesamtgewicht darf halt nicht überschritten werden. Das muss man auch im Auge. Also da gibt es ganz viel. Die Liste ist.
Aber das klingt ja auf jeden Fall so, als wenn ihr euch oder ihr beide euch mit allen Details auseinandergesetzt habt, denn immer
Auf
wenn, ja.
jeden Fall. So viele, viele Menschen sprechen darüber, nicht abgenommen wird, aber wir haben uns von zwei TÜV-Stellen beraten lassen, die sich eben auf diese Sonderabnahmen spezialisiert haben. Es kommt halt wirklich sehr, sehr selten vor, und deswegen kann ich es auch nicht verübeln, dass es manchmal als nicht möglich abgetan wird. Aber es ist möglich, und es gibt auch schon Leute, die mit Sonderzulassungen auf der Straße sind. Also es existiert, es ist vorhanden und es gibt es.
Cool. Okay, gut. Dann haben wir das geklärt. Also wenn es da draußen unter euch Hörern hier noch weitere Interessenten gibt, die Lust haben auf einen Doppeldeckerbus, vielleicht so einen alten aus England oder auch so einen etwas neueren aus Berlin, dann glaube ich, können die euch gerne mal anschreiben und kriegen bestimmt ganz schnell eine Antwort, worum es geht und worauf man achten muss. Also das ist, glaube ich, klar geworden. Frage ist jetzt die, du sagtest unglücklicherweise diese Eigenbedarfsklage, und jetzt seid ihr im Grunde genommen
Eigenbedarfskündigung. Von der Klage
Kündigung.
reden.
Kündigung meine ich, sorry, genau, das meine ich. Eigenbedarfskündigung, also im Grunde genommen die Uhr tickt. Was für ein Zeitraum oder Zeitfenster habt ihr denn jetzt angelegt? Wann wollt ihr denn fertig sein und wann soll's losgehen?
Ja, also unsere Wunschvorstellung als vierköpfige Familie ist, dass der Bus nächstes Jahr im Sommer fertig ist. Wir dann nächstes Jahr schon mal so die ersten Testtouren machen können durch Deutschland und dann im Juli 2027 wirklich final uns aus Deutschland abmelden können und auf große Reise gehen können. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein Busprojekt, vor allem bei einem Doppeldeckerbus, oftmals nicht alle Zeitpläne einhält. Es kommt meistens immer anders, als man denkt, und ganz viele tolle Überraschungen warten auf einen, die einen wachsen lassen. Sowohl im praktischen Teil als auch finanziell. Also ja, wir haben uns den Bus aus eigenen Mitteln gekauft, hatten Ersparnis und alles in trockenen Tüchern. Jetzt ist es aber natürlich einfach so, dass dieser preisliche finanzielle Rahmen grundsätzlich meistens in den allermeisten Fällen überspannt wird. Und wenn sich da draußen dementsprechend Menschen darin gerufen fühlen, uns darin zu unterstützen, unser Projekt auf jeden Fall sicher fertigstellen zu können oder schneller fertigstellen zu können, würden wir uns einfach sehr darüber freuen, wenn die Menschen sich vielleicht darin gerufen fühlen, uns mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Nicht, weil wir es irgendwie benötigen, sondern einfach, weil wir es einfach schön finden würden, wenn die Menschen sich einfach daran beteiligen würden wollen, Gutes zu bewirken. Denn das ist ja unser Plan. Wir wollen ja reisen, um anderen Menschen und Tieren da draußen Gutes zu tun. Und ich finde es einfach schön, wenn sich ganz viele Menschen zusammentun, weil viele Menschen können viel mehr Schönes und Gutes bewirken in der Welt, als wenn nur ganz wenige einzelne Personen losgehen für ihre Mission.
Ja, oder vor allen Dingen sich auch inspirieren lassen von denen, die es dann tun und nicht nur darüber reden, sondern es dann auch wirklich machen. Aber das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Also, ihr habt jetzt alle gehört, es gibt dort eine Möglichkeit, dieses Projekt mit einer Spende zu unterstützen. Wo ihr das könnt und wie ihr das könnt, erfahrt ihr bei uns in den Shownotes. Da haben wir euch den Link mal reinkopiert. Also, wenn ihr da die vierköpfige Familie, die noch sehr viel größer werden soll und diesen Doppeldeckerbus begleiten möchtet, könnt ihr da mal draufklicken und gucken, ob ihr das gerne machen möchtet. Aber sag mir mal, Gutes tun. Ich meine, wir haben noch gar nicht, also dein Mann ist ein Experte, was Elektronik angeht. Und du hast vorhin gesagt, du bist im Grunde genommen eine Geburtshelferin mit auch Atemspezialisierung. Ist das richtig? Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du denn?
Atemspezialisierung, da weiß ich jetzt gerade nicht genau, worauf du da hinaus möchtest. Aber ich bin ausgebildete Geburtsbegleiterin und Stillberaterin. Also mich haben zum Beispiel Sarah Schmidt und Vivian Fassbender ausgebildet oder Nathalie Pulcini und Antonia Unger. Also in dieser Szene sozusagen, in diesem Berufsfeld sind das sehr bekannte Namen. Meine Ausbildungszeit beläuft sich jetzt mittlerweile auch schon auf 5 Jahre. Einzelhandelskauffrau waren ja nur 3 Jahre im Vergleich. Und das möchte ich halt von überall aus machen, ne? Also egal, wo es Frauen gibt, die halt gerade irgendwie eine Beratung oder eine Betreuung brauchen, sich wünschen, sich danach sehnen, da würde ich halt unheimlich gerne hinfahren oder da werde ich auch hinfahren und Gutes tun. Aber nicht nur das, sondern ich möchte auch zu Kinderheimen fahren und in Kinderheimen Gutes bewirken. Denn ich habe 3 Jahre lang in einem Mädchenheim gelebt, und weiß einfach, wie viele Kinder wirklich auf Hilfe angewiesen sind oder auch einfach mal auf eine starke Schulter und auf dem Ohr irgendwie jemand, der zuhört. Und deswegen möchte ich ja unbedingt in Kinderheime fahren, da Gutes bewirken und auch in Tierheime fahren oder zu Gnadenhöfen und da Tieren etwas Gutes tun. Weil ich bin ein Mensch, ich schaue nicht gerne weg. Ich schaue wirklich immer, wo kann ich Gutes tun, wo kann ich Gutes bewirken. Wie kann ich anderen helfen? Denn mein Lebensmotto ist, sei du die Veränderung, welche du dir selber wünschst. Und ich persönlich habe einfach den Anspruch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und es geht gar nicht darum, dass die Welt irgendwie so ein schlechter Ort sein soll oder so. Ganz im Gegenteil. Planet Erde ist wunderschön und es gibt so, so schöne Ecken. Und dennoch glaube ich, dass einfach Hilfe benötigt wird. Und das möchte ich halt einfach machen, weil ich die Kapazitäten dafür habe, weil ich mich dazu aktiv entscheide. Und deswegen werden wir das so machen, dass wir halt einfach auf Reisen Gutes bewirken. Und mein Mann zum Beispiel wird dann halt auch mithelfen. Also der ist Brandschutzhelfer. Gabelstaplerschein, der ist Elektroniker, der will noch einen Motorsägenschein machen. Also wenn wir dann auf irgendwelchen ländlichen Höfen stehen, will der sich halt auch mit arrangieren und auch mit einbringen, so dass wir einfach beide uns irgendwie daran beteiligen, einen positiven Einfluss auf der Welt zu bewirken und wir vielleicht im Gegenzug, im Tausch vielleicht die schönsten Stellplätze umgeben von Natur und Tieren bekommen.
Ja, cool, das klingt gut. Geben und nehmen, so sollte es doch sein. Wie und wo erfahre ich denn über den Stand eurer Projekte, beziehungsweise was ihr denn da so Gutes tut und wie euer Leben gerade läuft? Gibt es da einen Blog oder ist das Social Media oder wo sehe ich das?
Ja, also ich habe ja Instagram und TikTok, Flo Eckhoff, zusammengeschrieben und klein. Ich halt sehr aktiv. Bei Instagram bin ich aktiver als bei TikTok. Und dann habe ich ja noch eine eigene Website. Und auf meiner Website habe ich halt auch einen Blog. Und auf meinem Blog gibt es, boah, bestimmt zweimal die Woche Updates. Und wir werden auch auf meiner Website noch separate Seiten einfügen, die jetzt aktuell noch nicht vorhanden sind, aber die dann speziell an Tierheime gerichtet sind oder an Kinderheime, dass die einfach schauen, okay, welche Qualifikationen haben mein Mann und ich, was können wir bieten, was möchten wir anbieten. Ich habe mich ja zum Beispiel auch im Bereich von Soundhealing ausgebildet oder von Kakaozeremonien, wie man einfach Kinder irgendwie gut begleiten kann, so ein bisschen in diese therapeutische Richtung sozusagen. Ja, sowas möchte ich halt auch anbieten, ne? Und das findet man auf meiner Website.
Okay, das heißt also, der Bus an sich wird ein fahrendes Zuhause sein und es ist durchaus auch geplant, dass ihr an verschiedenen Orten auch länger verweilt, um dann weil du kannst ja nicht an einem Tag in einem Kinderheim irgendwie deine Fähigkeiten einbringen. Da glaube ich, braucht es ja schon ein bisschen mehr Zeit, dass alle dann auch Vertrauen fassen und so. Also im Grunde genommen, ihr nehmt euer fahrendes Haus mit und es kann auch sein, dass ihr mal ein halbes Jahr, vielleicht sogar länger, an einem Ort bleibt.
Ja, jein.
Na?
Wenn man sich aus Deutschland abmeldet, und erstmal keinen festen Wohnsitz in einem anderen Land hat, dann gilt die Schengen-Regel. Schengen, kann man googeln, Schengen-Regel. Die besagt, dass man sich innerhalb von 180 Tagen nur 90 Tagen in der EU aufhalten darf. Das bedeutet, angenommen, wir halten uns 90 Tage in der EU auf, müssten wir quasi einmal in ein Nicht-Schengen-Land, in ein Nicht-EU-Land, müssten uns dort dann 90 Tage aufhalten und könnten dann quasi wieder in die EU einreisen. Das heißt, wir sind schon zeitlich etwas, ja, wie soll man sagen, wir haben schon eine zeitliche Vorgabe sozusagen, aber für uns ist es immer noch sehr flexibel, weil wir uns immer noch selbstbestimmt und frei dafür entscheiden können, wo wollen wir uns aufhalten. Also wir sehen das nicht als Eingrenzung, sondern wir sehen das vielmehr als Chance und auch als Einladung, andere Orte kennenzulernen, weil wenn man diese Schengen-Regel jetzt nicht hätte, dann würde man sich vielleicht länger sesshaft irgendwo verweilen. Und wenn man diese Schengen-Regel hat, dann kann man sich halt denken, okay, und jetzt ist es an der Zeit, mal wieder ein neues Fleckchen Erde zu sehen. Und wir versuchen halt in allem irgendwie immer das Positive zu sehen.
Ja, und wenn ihr einen schönen Ort gefunden habt, spricht ja auch nichts dagegen, sich da anzumelden als EU-Bürger, um
Genau.
zu sagen, da sind wir jetzt. Nee, wir haben das jetzt auch gerade, ich hatte vor kurzem ein Interview mit der Känguru-Familie. Das ist eine Familie aus der Nähe von Leipzig. Und die sind Erfurt war das, genau. Und die haben sich auch auf den Weg gemacht mit ihrem Schulbus. Und die sind runter nach Griechenland gefahren und haben da so eine schöne Ecke gefunden, dass sie da einfach jetzt die Kinder auch zur Schule schicken und so weiter und so fort. Also ich glaube, in Europa gibt es ja so, so schöne Plätze. Da wird es dann bestimmt früher oder später auch so weit sein, dass sie sagt, ach komm, bleiben wir hier. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ich meine, eure Kids sind jetzt, glaube ich, 2 und 5, die beiden Mädels, Ella und Marlina.
Genau.
Und da kommt ja dann noch irgendwann die sogenannte oder auch allgegenwärtige Schulpflicht, auf euch zu. Wie wollt ihr denn damit umgehen?
Ja, also Kinder, die zwischen Juli und Oktober geboren werden, sind sogenannte Kann-Kinder. Das bedeutet, wir als Eltern werden nächstes Jahr, 2026, ganz regelkonform, wie vorgegeben, zur Schuleingangsuntersuchung gehen. Die findet in der Grundschule statt. Werden dort auftreten, werden alles machen lassen, was vorgesehen ist, und liegen dann aber in der freien Entscheidung darin zu sagen, unsere Tochter wird erst 2027 eingeschult, weil sie eben ein sogenanntes Kann-Kind ist. Das zum Zeitpunkt der Einschulung wäre sie quasi noch 5 Jahre alt, und deswegen steht uns Eltern halt frei, und zu entscheiden, dass sie erst mit vollendetem 6. Lebensjahr eingeschult wird. Und dann wollen wir uns ja sowieso im Juli 2027 aus Deutschland abmelden und auf Reisen gehen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir irgendwie flüchten wollen oder so. Das hat was damit zu tun, dass wir 2027 im Juli unser Leasing-Auto abgeben und wir das einfach so ein bisschen als Einladung darin sehen, dann die Tür oder das Kapitel Deutschland zu schließen, und auf Reisen zu gehen, was wir ja schon seit vielen Jahren machen wollen. Wir sehen das einfach nur als Einladung oder als Chance, das dann quasi so als zeitliche Deadline zu sehen oder wie man auch immer das benennen möchte. Und dann werden die Kinder selber unterrichten. Also meine 5-jährige Tochter zum Beispiel, die kann schon schreiben. Und damals war das ja auch normal, dass man die Kinder selber unterrichtet hat, ne? Und auch in anderen Ländern gibt es ja das Homeschooling. Das ist halt einfach nur in Deutschland vielleicht noch nicht so sehr verbreitet wie in anderen Ländern. Aber Kinder können durchaus spielerisch im eigenen Tempo, in Eigenbestimmung lernen. Das ist durchaus möglich. Da gibt es auch zum Beispiel Lukas Dudek, der spricht da sehr viel drüber, oder Elias Stein, oder die Akademie für selbstbestimmte Bildung von Lisa und Maike. Die machen das alle sehr, sehr gut, und die möchten mehr Menschen darin erreichen, dass die Kinder selbstbestimmt sich bilden dürfen.
Du, ich bin da ganz entspannt und auch total, wenn ich jetzt sagen würde, beruhigt, weil du klingst da so auch informiert schon und ihr habt einen Plan und grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, die Kinder selber zu unterrichten. Ist natürlich auch eine Herausforderung. Mein Lütter ist 10 und wenn der mal keine Lust hat, dann ist es natürlich eine Auseinandersetzung, die dann auch, also sagen wir mal, beim Hausaufgaben machen. Und ich erinnere mich auch noch an meine Zeit zurück, wenn meine Mutter gesagt hat, nein, nein, das ist immer noch nicht richtig. Guck's dir bitte nochmal an. Dann war das nervig. Also ich meine, von einem Lehrer sowas gesagt zu bekommen, ist eine Sache. Von den eigenen Eltern ist das wiederum was anderes. Wie stellst du dir so einen Alltag vor? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Also sprich, Vormittag Schule oder wenn wir da sind oder auch während der Fahrt oder habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
Ja, also ich habe mir so ziemlich über alles Gedanken gemacht, worüber man sich Gedanken machen kann. Ich bin ein Mensch, ich liebe das Recherchieren, ich liebe es, mir Wissen anzueignen, ich liebe es, mich zu informieren, ich kann Bücher lesen bis zum Erbrechen. Und ich werde mich immer den Kindern anpassen. Also meine Kinder dürfen in ihrem Tempo lernen, und wenn wir uns wochenlang nur mit Mathe beschäftigen, ist mir das auch wurscht. Wichtig ist, dass sie einfach das Wissen so vermittelt bekommen, dass sie Freude daran haben. Und dann sind die Kinder einfach automatisch in einer lernwilligen Lebenseinstellung, dass sie Freude daran haben zu lernen, als wenn man immer nur einem strikten Lehrplan folgt, sondern wir schauen einfach darauf, dass die Kinder das Wissen vermittelt bekommen, und auf welchem Wege, mit welchen Mitteln, das ist uns völlig egal. Und wir werden das auch so machen, dass die Kinder auch von anderen Menschen lernen werden. Denn es gibt immer Menschen, die in anderen Bereichen mehr Wissen haben oder etwas besser können wie wir. Und dann ist es doch schön zu sagen, okay, und heute bist du da und da zu Besuch und lernst das und das, weil darin sind Mama und Papa vielleicht nicht so begabt, weil wir andere Stärken haben. Und dann können die Kinder halt eben auch von anderen Menschen lernen. Und wir sehen so ein bisschen die Welt als Klassenzimmer und begrenzen uns nicht so sehr darauf, irgendwie ja, alles selber vermitteln zu müssen, sondern wir sehen das eigentlich eher als riesengroße Lern- und Entwicklungschance. Und natürlich wird es da Herausforderungen geben und natürlich werden uns da auch mal die Nerven durchgehen. Aber das ist das Leben. Also ich denke, in dem Moment, wo man sich auf Kinder einlässt oder sich für Kinder entscheidet, muss einem das bewusst sein, dass man da auch ganz viel mit den eigenen Themen konfrontiert wird und man da auch ganz viel innere Kindarbeit leisten darf und schauen darf, okay, ist es jetzt gerade vielleicht eigentlich mein eigenes Thema, was ich aus meiner Kindheit mitbringe, was ich eigentlich noch mal thematisieren und reflektieren darf, anstatt jetzt irgendwie mein Kind ungerecht zu behandeln, quasi sagen.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das ist, also sagen wir mal so was, was wir selber mit reinbringen in so eine Erziehung, ist eine Sache. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es
Auf keinen
gibt,
Fall.
so, das meine ich. Und wenn man da sich an so einem, klar, Lehrplan irgendwie orientiert und sagt, in der Klasse muss man das und das machen. Vielleicht werdet ihr irgendwann auch feststellen und sagen, das ist jetzt hier irgendwie nicht mehr zu machen, beziehungsweise die Kids haben auch Bock auf Klassengemeinschaft und dann bleibt man halt an dem Ort, an dem ihr denn gerade angekommen seid. Und da kommen wir mal zu euren Zielen. Ihr habt, glaube ich, mal gesagt, unsere Ziele reichen von Spanien über Portugal bis nach Nordafrika, einfach immer der Sonne nach. Habt ihr denn, wenn ihr diese Freiheit leben wollt, habt ihr so Werte oder Vorstellungen, wie das ablaufen soll? Also so eine Art von Philosophie unterwegs? Habt ihr sowas?
Eine Philosophie von unterwegs. Nee, also wir wollen einfach der Sonne und der Freude nachfolgen irgendwie. Und sind so ein bisschen bestrebt darin, möglichst viele Kulturen kennenzulernen. Zu schauen, wie kochen die anderen Menschen, wie leben die anderen Menschen. In Dänemark zum Beispiel ist ja Hygge total bekannt, ne? Dieses langsame Leben.
Gemütlichkeit, ja.
Und darauf freuen wir uns total.
Gibt es ein Ziel, das ihr beide auf jeden Fall übereinstimmt, gerne möglichst schnell erreichen wollt? Also ein Land oder einen Kulturkreis?
Nee.
Nee.
Also wir sind an allen Ländern interessiert. Ich könnte sagen, das eine Land steht auf der Nummer eins. Hauptsache Strand und Sonne.
Ja, das glaube ich. Wir alle flüchten gerne jetzt vor allen Dingen zu dieser Jahreszeit. Diesem
Ja.
Schmuddelwetter, ja, schnell weg. Finde ich sehr, sehr schön. Wenn du dir jetzt mal nach, keine Ahnung, 10 Jahren, stell dir mal vor, wo siehst du euch in 10 Jahren mit eurem Bus, mal abgesehen von einer Familie mit 4 Kindern? Das war ja, glaube ich, der Plan, ne?
Ja,
Ja,
ja.
wo
Also,
in 10 Jahren.
eins, was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass das Leben mir immer die schönsten und überraschendsten Erfahrungen geschenkt hat. Und mein Learning aus den letzten Jahren ist, das Leben lässt sich nicht. Also es kann sein, dass wir in 10 Jahren noch im Bus leben und wie die Kelly-Familie durch Europa touren. Aber genauso gut sein, dass wir in 10 Jahren irgendwo ein Grundstück gekauft haben, ein Haus gebaut haben und die schönste Pferderanch haben, die man sich nur vorstellen kann. Weil, liebe Pferde, ich wollte mir hier Pferde kaufen. Ich bin mit Pferden groß geworden. Ich bin mein halbes Leben lang nur geritten und saß nur auf dem Pferderücken. Und auch meine Tochter liebt es. Die kommt ganz nach der Mama. Aber ob das jetzt in 10 Jahren oder in 15 Jahren ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werde ich irgendwann mein Grundstück haben auf einem wunderschönen Fleckchen Erde in der Sonne und werde es mir gut gehen lassen. So wie hoffentlich alle Menschen. Weil darum geht es ja, sich ein erfüllendes, glückliches, gesundes Leben zu ermöglichen.
Ja, Das klingt wunderschön, wunderschön. Bevor ich euch jetzt in die Sonne davonfahren lasse, nein, ich würde mich super freuen, wenn wir vielleicht in absehbarer Zeit nochmal ein Gespräch führen können, dass du mir einfach mal erzählt, wo ihr seid, und ob sich vielleicht auch im Aufbau eures Busses noch was getan hat. Manchmal ist es ja so, dass man sich dann doch noch anders entscheidet, wie auch immer. Aber eine Frage habe ich zum Abschluss noch. Hat der Bus schon einen Namen?
Also wir betiteln ihn momentan immer nur als Doppeldeckerbus Eckhoff. Wir fahren jetzt zum Beispiel am Wochenende fahren wir zum Beispiel nach Fritzlar und schauen uns da von Freunden und Bekannten ausgebaute Wohnbusse an. Da begleitet uns auch eine Redaktion. Und dafür haben wir auch wunderschöne Pullover in Beige bedrucken lassen, wo dann auch drauf steht, vorne Doppeldeckerbus Eckhoff und hinten steht drauf, sei du die Veränderung, welche du dir selber wünschst. Das ist ja so unser Lebensmotto.
Okay.
Und was war die Frage? Ich bin den Faden
Ob
verloren.
der Bus einen Namen hat, weil ich meine, der Bus, also das Wohnmobil von Gerd, meinem Partner hier in dem Podcast, hieß Günni. Mein Bus heißt Bussi. Ja, so hat ja irgendwie so hier, so ist es ja dann irgendwann auch ein Familienmitglied, ne?
Ja, momentan nur Doppeldeckerbus Eckhoff. Ich finde, manchmal passieren dann halt irgendwie so
Ja.
lustige Sachen und dann betitelt man das
Das
Fahrzeug
meine
halt.
ich. Ja. Nee, nee, hätte ja
Glaube,
sein können, dass
ich glaub,
deine.
kommt halt erst noch.
Ja, klar. Nein, das kenne ich selber genauso. Und im Moment ist es in Anführungszeichen noch ein Projekt und irgendwann wird es dann fast zum Lebewesen, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Hätte ja sein können, dass deine Kids da schon durchmarschiert sind und gesagt haben, das ist jetzt Gerda oder so. Weiß man ja nicht. Ne? Flo, ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß auch, dass du mit den zwei Kindern und mit dem, was ihr da alles da vor euch habt, ganz, ganz wenig Zeit habt, auch mit den Projekten, die ihr da macht, gerade mit auch der Medialisierung eurer Träume. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen und alle, die jetzt Lust haben, sich weiter zu informieren, euch auf der Reise virtuell zu begleiten oder eben auch vielleicht sogar mit einer Spende zu unterstützen, findet ihr die Informationen hier bei uns in den Shownotes und einen kurzen Artikel auch bei uns auf camperman.de. Und ja, folgt Flo und ihrem Mann und den Kids und dem Doppeldeckerbus Eckhoff auf all den Reisen, die da kommen. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und finde das sehr inspirierend, wie ihr an die Sache rangeht und ja, wie mit was für einer Leichtigkeit und Liebe ihr da in die Welt marschiert. Das finde ich ganz, ganz toll. Viel, viel Erfolg dabei.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier heute eine Stunde lang sprechen durfte, dass ihr hoffentlich oder eventuell aufmerksam zugehört habt, dass ihr mir ein Stück eurer Lebenszeit geschenkt habt. Und ich würde mir hoffen oder ich würde mir eher hoffen und wünschen, dass man sich irgendwo mal auf der Welt trifft, vielleicht am Strand oder gemeinsam grillen oder gemeinsam lachen, was auch immer, dass man sich irgendwie kennenlernt und dass man vielleicht eine schöne Zeit zusammen hat. Oder ich vielleicht euch auch was Gutes tun kann, wenn hier vielleicht Mütter zuhören, die irgendwie mal Rat brauchen oder so. Ja, ich möchte einfach immer gerne helfen und habe da ganz viel Freude dran. Danke,
Das,
danke Henning, für
Flo,
Reden.
sehr, sehr gerne. Ich glaube, das war so kurzweilig, dass wir gar nicht über die Stunde reden müssen, sondern sagen müssen, das fühlte sich an wie eine Viertelstunde und es war dann doch eine Stunde. Aber was du gerade sagst, ist ja auch eine Sache. Du kannst ja mit deinem Doppeldeckerbus auch nicht überall immer bei allen sein. Das heißt, deine Geburtsbegleitung und generell, sagen wir mal, Begleitung der Schwangerschaft für Mütter, die findet auch virtuell statt. Erzähl doch nochmal ganz kurz was dazu.
Ja, also das mache ich sowohl offline vor Ort als auch online. Das heißt, alle Frauen, die sagen, sie können vielleicht nicht verreisen oder wir finden da nicht zusammen aufgrund der Größe des Busses, dass ich da gerade vielleicht nicht so gut hinkommen kann, weil da vielleicht eine Brücke oder ein Tunnel im Weg ist, dann kann ich das auch alles online machen. Also das meiste, telefonisch, über Zoom. Zoom ist eine Videokonferenz-App. Das ist alles auch aus der Ferne möglich. Und das mache ich tatsächlich auch ganz viel. Das ist sehr, sehr gefragt. Das kommt sehr gut an und ich konnte damit schon sehr viel Positives bewirken.
Alles klar. So, das heißt, Du bist eben nicht nur im Bus, sondern auch virtuell als Expertin. Super. Dann haben wir, glaube ich, jetzt auch über alles gesprochen. Und dann würde ich sagen, verabreden wir uns locker in einem Jahr nochmal. Und dann können wir ja mal gucken, wo du unterwegs seid, wo ihr unterwegs seid. Und dann machen wir das vielleicht mal live und dann aus eurem Bus heraus.
Genau, wir machen ja auch eine Deutschlandtour. Wird
Super.
genug Stand.
Alles klar. Flo, danke dir. Alles Gute und ja, bis ganz bald.
Ja, euch auch.
Tschüss,
Tschüss.
tschüss.